Wir gehören zur Tischlesung vom Buch Philothea, Franz von Sales, Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien, heute vom vierten Teil, das Kapitel 14 und 15. 14. Kapitel, von geistlicher Dürre und Unfruchtbarkeit. So musst du dich also verhalten, wenn du geistliche Freuden erlebst. Aber diese schöne, wonnige Zeit hält nicht immer an. Es werden Zeiten über dich kommen, wo deine Seele einem einsamen, unfruchtbaren und dürren Land gleicht, in dem es keinen Pfad zu Gott gibt, kein Wasser der Gnade, es zu begießen, wo die Trockenheit alles in Wüste verwandelt. Wie beklagenswert ist doch eine Seele in diesem Zustand, besonders wenn dieses Übel heftig auftritt, dann mag sie sich wohl gleich David Tag und Nacht von Tränen nähren, während der Feind sie mit tausend verführerischen Einflüsterungen zur Verzweiflung bringen will und sie höhnisch fragt, du Arme, wo ist denn dein Gott? Psalm 42,4. Auf welchem Weg wirst du ihn finden? Wer mag dir wohl die heiligen Freuden seiner Gnade wiederbringen? Wie sollst du dich in solchen Zeiten verhalten? Erstens, sieh zunächst, woher das Übel kommt. Oft sind wir nämlich selbst schuld an Dürre und Trockenheit. Erstens, wie eine Mutter ihrem Kind den Zucker entzieht, wenn es Würmer hat, so nimmt uns Gott die tröstlichen Gefühle, wenn wir uns darin übermäßig gefallen und der Wurm des Übermuts in uns steckt. Es ist gut, o Gott, dass du mich demütigst, denn bevor du mich gedemütigt hast, hatte ich dich beleidigt. Psalm 119, 71 und 76. Zweitens, wenn wir die Freuden der Gottesliebe vernachlässigen und sie nicht in uns aufnehmen, solange es Zeit ist, entzieht Gott sie zur Strafe für unsere Trägheit. Die Israeliten, die das Manna nicht frühmorgens sammelten, konnten es nach Sonnenaufgang nicht mehr auflesen, weil es dann schon zerschmolzen war. Exodus 16,21. Drittens, wir liegen oft im Bett sinnlicher Befriedigung und vergänglicher Freuden, wie die Braut des hohen Liedes. Der Bräutigam unserer Seele klopft an, die Tür unseres Herzens und will uns wecken zu unseren Übungen. Wir aber versuchen, mit ihm zu unterhandeln und empfinden es unangenehm, auf diese eitlen Vergnügungen zu verzichten, uns von dieser falschen Befriedigung zu trennen. So geht er vorüber und überlässt uns unserem Schicksal. Wenn wir ihn später suchen wollen, haben wir die größte Mühe, ihn zu finden. Wir haben es wohl verdient, da wir so untreu waren, so unehrlich seiner Liebe gegenüber, der wir irdisches vorgezogen haben. Ihr habt also Mehl aus Ägypten, nun dann braucht ihr keine Manna vom Himmel, so wenig die Bienen künstliche Düfte vertragen können, so wenig vertragen sie sich die Wonnen des Heiligen Geistes mit den Scheinfreuden der Welt. Viertens, Doppelzüngigkeit bei der Beichte und geistlichen Aussprache mit dem Seelenführer haben ebenfalls Trockenheit und Dürre zur Folge. Wenn du den Heiligen Geist belügst, darfst du dich nicht wundern, dass er dir seinen Trost verweigert. Du willst nicht einfach und schlicht wie ein Kind sein, also bekommst du auch keinen Zucker, wie man ihn Kindern gibt. Fünftens, bist du von weltlichen Freuden trunken? So ist es kein Wunder, wenn die geistlichen Freuden dich ankeln. Satte Tauben, heißt es im Sprichwort, finden die Kirschen bitter. Unsere liebe Frau sagt, er hat die Ausgehungerten mit Gütern überhäuft und die Reichen ließ er leer ausgehen. Lukas 1,53. Wer satt von weltlichen Vergnügungen ist, ist der geistlichen Freuden nicht fähig. Sechstens, hast du die Früchte der geistlichen Freuden treu bewahrt, dann wirst du neue dazu bekommen. Denn wer hat, dem wird noch gegeben. Wer aber nicht hat, was man ihm gab, sondern durch eigene Schuld verlor, dem wird man sogar das nehmen, was er hat. Vergleiche Matthäus 25,25. Das heißt, es werden ihm auch die Gnaden entzogen, die ihm zugedacht waren. Der Regen belebt wohl die Pflanzen, solange sie grün sind. Der Verdorrten aber nimmt er sogar die Möglichkeit, wieder aufzuleben. Sie verfaulen ganz und gar. Aus diesen verschiedenen Gründen verlieren wir die Freude am geistlichen Leben und werden dürren, unfruchtbaren Geistes. Erforschen wir also unser Gewissen, ob wir einen dieser Fehler an uns entdecken, seien wir dabei aber weder ängstlich noch kleinlich, untersuchen wir einfach unser Verhalten in dieser Hinsicht gründlich. Haben wir die Ursache des Übels in uns entdeckt, dann danken wir Gott, denn das Übel ist schon zur Hälfte geheilt, wenn wir seine Ursache gefunden haben. Zweitens, findest du aber nichts Bestimmtes, was diese seelische Dürre verursacht haben mag, dann verliere keine Zeit mit weiterem Forschen im Einzelnen, sondern tu in aller Einfachheit, was ich dir nun sage. Erstens, demütige dich tief vor Gott in der Erkenntnis deines Nichts und deines Elends. Mein Gott, was bin ich ohne dich? Was anders, o Herr, als dürres, rissiges, nach Regen lechzendes Erdreich, das in Staub zerfällt und vom Wind verweht wird. Zweitens, rufe Gott an, bete zu ihm um Freude. Gib mir zurück, o Herr, deines Heiles Freude. Psalm 51, 14. Mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Matthäus 26, 39. Hinweg von mir, ihr unfruchtbaren Winde, die meine Seele austrocknet. Kommt, ihr milden Lüfte der Tröstungen, weht in meinem Garten, dass der Balsamduft guter Empfindungen süßen Wohlgeruch verbreitet. Hohelied 4,16. Drittens, geh zu deinem Beichtvater, öffne ihm dein Herz, zeige ihm die letzten Falten deiner Seele, nimm mit großer Einfalt und Demut die Ratschläge an, die er dir geben wird. Gott, der den Gehorsam über alles liebt, verleiht oft Kraft den Ratschlägen, besonders solchen, die man vom Seelenführer annimmt, auch wenn sie an sich nicht wertvoll zu sein scheinen. So gab er dem Wasser des Jordan Heilkraft für Namen, dem Eliseus, dessen Gebrauch angeordnet hatte, obwohl dies nicht vernünftig schien. Viertens, nach all dem ist aber nichts so nützlich und heilsam zur Zeit der Trockenheit und Dürre, als dass man sich nicht an den Wunsch hängt, davon befreit zu werden. Gewiss darf man es wünschen, aber man darf sich nicht an diesem Wunsch klammern, sondern soll sich einfach und schlicht der liebevollen Vorsehung überlassen. Gott möge sich unser inmitten dieser dornigen Wüste bedienen, solange es ihm gefällt. Sagen wir also in solchen Zeiten zu Gott, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Fügen wir aber auch mutig hinzu, doch nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Matthäus 26, 39, Lukas 22, 42. Bleiben wir dabei so ruhig, als es uns nur möglich ist. Wenn Gott uns in diesem heiligen Gleichmut sieht, wird er viele Gnaden und Gunst erweise zu unserem Trost schicken, wie er sie Abraham gab, als er ihn entschlossen sah, sich von seinem Kind zu trennen. Er begnügte sich damit, ihn voll Gleichmut in dieser reinen Ergebung zu sehen und tröstete ihn mit einer lieblichen Erscheinung und seinem wundervollen Segen. Genesis 22, 15. Ebenso sollen auch wir bei allen Arten körperlicher und geistlicher Leiden, bei Zerstreuungen und bei Verlust fühlbarer Frömmigkeit von ganzem Herzen und mit tiefer Ergebung sagen, der Herr hat mir Tröstungen geschenkt, der Herr hat sie genommen, sein heiliger Name sei gepriesen. Job 1,21. Wenn wir in dieser Demut verharren, wird der uns seine lieblichen Gunst erweise von neuem schenken, wie dem Patriarchen Job, der diese Worte in all seinen Nöten stets wiederholte. Fünftens, vor allem verliere nicht den Mut in dieser Zeiten der Trockenheit und Unfruchtbarkeit. Geh ruhig deinen Weg weiter und warte geduldig auf die Rückkehr der Tröstungen. Gib deshalb keine Übung der Frömmigkeit auf, ja vermehre womöglich noch deine guten Werken. Kannst du deinen göttlichen Bräutigam nicht saftige Früchte anbieten, so gib ihm Gedörrte. Ihm gelten sie ebenso viel, wenn nur das Herz, das sie darbringt, völlig entschlossen ist, ihn zu lieben. Wenn der Frühling schön ist, verlegen sich die Bienen auf, mehr auf das Honigsammeln als auf die Brut, das schöne Wetter glockt sie. Emsig von Blume zu fliegen, um Honig einzuhermsen, so dass sie sich weniger um ihre Nachkommenschaft kümmern. Ist aber der Frühling rau und neblig, dass sie nicht ausschwärmen können, um Honig zu sammeln, dann beschäftigen sie sich mehr mit der Vermehrung des Volkes. So geschieht es auch oft, dass die Seele im lieblichen Lenz geistlicher Tröstungen ganz darin aufgeht, diese zu sammeln und sich an ihnen zu ergötzen. So, dass sie bei der Fülle dieser wohnigen Freude von weniger guten Werke hervorbringt. Wird der Geist aber von Raureif oder Dürre heimgesucht, dann vervielfältigt die Seele die Werke echter Frömmigkeit in dem Maß, als sie sich der angenehmen Gefühle beraubt sieht, und in reicher Fülle blühen ihr die echten Tugenden auf. Geduld, Demut, Selbstverleugnung und Entsagung. Es ist also ein grosser Irrtum, dem vor allem Frauen verfallen, zu meinen, dass unser Dienst am Werk Gottes seiner göttlichen Majestät weniger angenehm sei, wenn er ohne Geschmack, Herzensbefriedigung und Gefühl geleistet wird. Im Gegenteil, unsere Handlungen gleichen den Rosen, die wohl in ihrer Blüte schöner anzuschauen sind, getrocknet aber süßer und stärker duften. Ebenso ist es mit unseren Werken. Wenn wir sie mit zärtlichen Herzensempfindungen verrichten, sind sie uns angenehmer. Uns, sage ich, die wir auf unsere eigene Befriedigung schauen. Werden sie aber in Trockenheit und Dürre verrichtet, so haben sie mehr Duft vor Gott. Ja, zur Zeit der Dürre drängt uns der Wille sozusagen gewaltsam zum Dienst Gottes, muss also kräftiger und nachhaltiger sein als zu Zeiten geistlicher Freude. Es ist keine Kunst, dem Fürsten in der Ruhe friedlicher Zeiten und in den Annehmlichkeiten des Hoflebens zu dienen, ihm dagegen in rauer Kriegszeit bei Unruhen und Rückschlägen dienen. Das ist echter Mut und echte Treue. Die selige Angela von Foligno sagt, das größte Wohlgefallen hat Gott am Gebet, zu dem wir uns zwingen und Gewalt antun müssen. Das ist ein Beten nicht nach Lust und Neigung, sondern rein um Gottes Willen. Unser Wille bezwingt und überwältigt dabei Dürre und Widerwillen, die ihm widerstreben, und heißt uns auch gegen unser Gefühl beten. So ist es auch mit allen guten Werken. Je mehr äußeren und inneren Widerständen wir dabei begegnen, desto mehr achtet und schätzt sie Gott. Je weniger Eigeninteresse wir im Tugendstreben haben, desto mehr leuchtet daraus die reine Gottesliebe. Ein Kind wird gern seine Mutter herzen, wenn sie ihm Zucker gibt. Es ist aber sicher ein Zeichen größerer Liebe, wenn es die Mutter auch küsst, nachdem sie ihm Wehmut und Bittersaft gab. 15. Kapitel. Ein treffliches Beispiel. Hier will ich eine Anekdote aus dem Leben des heiligen Bernard erzählen, wie ich sie bei einem gelehrten und weisen Schriftsteller gefunden habe. Sie wird das eben Gesagte noch verständlicher machen. Bei fast allen, die erst beginnen, Gott zu dienen und noch keine Erfahrung im seelischen Auf und Ab haben und im Entzug der Gnaden durch Gott, trifft es zu, dass sie leicht außer Atem kommen, gleich kleinmütig und traurig werden, sobald sie das Gefühl der Frömmigkeit ermangeln und das milde Licht schwindet, das sie einlädt, auf dem Weg des Herrn voranzuschreiten. Erfahrene Menschenkenner erklären das damit, dass die menschliche Natur nicht lang hungrig und freudlos bleiben kann, ob diese Freude nun himmlischen oder irdischen Ursprung ist. Seelen, die durch das Verkosten der höheren Freude über sich selbst hinausgehoben sind, verzichten leicht auf sichtbare Süchtstützen. Wenn ihnen aber durch göttliche Fügung die geistliche Freude entzogen wird, sie andererseits aber der irdischen Freuden entbehren und nicht gewohnt sind, geduldig auf die Rückkehr der echten Freudenzone zu warten, dann glauben sie, weder im Himmel noch auf der Erde zu sein und in ewige Nacht gehüllt zu bleiben. Wie kleine Kinder, die man von der Mutterbrust entwöhnt, meinen sie zu verschmachten, jammern werden, verdrießlich und unerträglich, am meisten gegen sich selbst. Folgendes begegnete also einem Schüler Bernard, Gottfried von Bechon, der im Dienste Gottes Neuling war. Als er sich plötzlich in geistliche Dürre versetzt fand, beraubt des inneren Trostes, eingehüllt in Finsternis, erinnerte er sich seiner Freunde in der Welt, der Eltern, des Reichtums, den er verlassen hatte, und es überfiel ihn eine so heftige Versuchung, dass es in einem ganzen Verhalten sichtbar wurde. Einer seiner Vertrauten bemerkte es, sprach ihn taktvoll und freundlich darauf an, fragte ihn vertraulich, was ihn so sehr verändert habe, so grüblerisch und traurig machte. Darauf antwortete Gottfried seufzend: »Ach, mein Bruder, ich werde nie mehr fröhlich sein.« Entsetzt über diese Worte eilte jener, es dem gemeinsamen Vater Saint Bernard zu berichten. Der Heilige sah, in welche Gefahr Gottfried schwebte, ging in die nächste Kirche und betete für ihn. Von Traurigkeit übermannt, legte Gottfried zur gleichen Zeit seinen Kopf auf einen Stein und schlief ein. Nach einiger Zeit erhoben sich beide, der eine vom Gebet, das die erflehte Gnade erlangt hatte, der andere vom Schlaf, mit einem so strahlenden und fröhlichen Gesicht, dass sein Freund über die plötzliche und vollständige Veränderung ganz erstaunt war und sich nicht enthalten konnte, ihm freundlich vorzuhalten, was er ihm kurz zuvor gesagt hatte. Darauf erwiderte Gottfried: wenn ich dir vorhin gesagt habe, dass ich nie mehr fröhlich sein werde, so versichere ich dir jetzt, ich werde nie mehr traurig sein. Das also war der Ausgang der Versuchung dieses frommen Mannes. Beachte nun Folgendes an dieser Geschichte. Erstens, Gott gibt gewöhnlich einen Vorgeschmack der himmlischen Freuden jenen, die in seinen Dienst treten, um sie von den irdischen Freuden loszuschälen und sie zum Streben nach der himmlischen Liebe zu ermuntern. Zweitens, derselbe gute Gott verfügt trotzdem zuweilen in seiner Weisheit den Entzug von Milch und Honig, der geistlichen Freude. Damit will er uns lehren, das trockene, aber kraftvolle Brot einer markigen Frömmigkeit zu essen, die in der Prüfung des Widerwillens und der Versuchung erprobt ist. Drittens, zuweilen erheben sich in solchen Zeiten geistliche Dürre und Unfruchtbarkeit gewaltige Gewitterstürme. Dann gilt es, die Versuchung beharrlich zu bekämpfen. Sie kommen ja nicht von Gott, die geistliche Dürre aber geduldig zu ertragen, dass sie Gott zu unserer Prüfung gefügt hat. Viertens, inmitten dieser inneren Bedrängnis dürfen wir nie den Mut verlieren und wie dieser gute Gottfried sagen, ich werde nie mehr fröhlich sein. In der Nacht müssen wir das Lichtes harren. Ebenso wenig, aber dürfen wir in den schönsten Zeiten unseres geistlichen Lebens sagen, ich werde nie mehr traurig sein. Nein, denn der Weise sagt, in glücklichen Tagen sei des Unglücks gewärtig. Mitten im Leid soll die Hoffnung bleiben, wie die Furcht mitten im Wohlstand und in der einem wie im anderen immer die Demut. Fünftens, ein wirksames Heilmittel ist, sein Leid einem geistlichen Freund anzuvertrauen, der uns Erleichterung verschaffen kann. Zum Schluss dieser sehr notwendigen Belehrung weise ich noch darauf hin, dass in dieser Sache wie in allem Gott und der böse Feind entgegengesetzte Absichten verfolgen. Gott will uns zu größerem Herzensreinheit, zu vollständiger Loslösung von eigensüchtigen Interessen in seinem Dienst und zu einer vollkommenen Selbstverleugnung führen. Der böse Feind aber versucht, diese Prüfungszeit dahin auszunützen, dass wir den Mut verlieren, uns wieder sinnlichen Vergnügungen zuzuwenden, uns selbst und anderen zur Last zu fallen, damit er die heilige Frömmigkeit herabsetzen und in Vernunft Verruf bringen kann. Beachtest du aber die Lehren, die ich dir gegeben habe, dann wird durch die Übung der Tugend inmitten dieser seelischen Bedrängnis deine Vollkommenheit bestimmt zunehmen. Ich will aber diese Frage nicht abschließen, ohne noch eine Bemerkung anzufügen. Zuweilen entstammt dieser Ekel, die Dürre und Unfruchtbarkeit einer körperlichen Unpässlichkeit, zum Beispiel, wenn wir infolge Nachtwachen, Kasteinungen und Fasten von Müdigkeit, Schläfrigkeit, Schwerfälligkeit und anderen Schwächen übermannt werden, die zwar den Leib betreffen, wegen der engen Verbindung von Leib und Seele, aber auch den Geist Schwierigkeiten bereiten. In dieser Lage dürfen wir nicht unterlassen, Tugenden mit der Spitze unseres Geistes und des höheren Willens auszuführen. Denn scheint auch unsere Seele eingeschlafen zu sein, ganz niedergeschlagen, betäubt und ermüdet, so ist die Tätigkeit unseres Geistes Gott doch wohlgefällig. Wir können dann mit der heiligen Braut sagen, ich schlafe, aber mein Herz wacht. Hohenlied 5,2. Wie gesagt, man hat wohl weniger fühlbare Freude und soll an solchen Handlungen, aber mehr Verdienst und Tugend. Das Heilmittel in diesem Fall ist die Kräftigung des Leibes durch erlaubte Erleichterungen und Erholung. So verordnet der heilige Franz von Assisi seinen Ordensleuten, dass sie mäßig in ihren Kasteiungen sein sollen, um nicht im Eifer des Geistes zu erlahmen. Dieser glorreiche Vater wurde einst von so tiefer Schwermut erfasst, dass es gegen seinen Willen auch in seinem äußeren Wesen sichtbar wurde. Wollte er mit seinen Brüdern reden, so konnte er es nicht. Ging er von ihnen weg, dann wurde es noch schlimmer. Fasten und Kasteiungen drücken ihn nieder. Das Gebet bot ihm keine Erleichterung. 2 Jahre verbrachte er in diesem Zustand. Gott schien ihn ganz verlassen zu haben. Nachdem er aber demütig diesen fruchtbaren Sturm ertragen hatte, gab ihm der Heiland in einem Augenblick den Frieden der Seele zurück. Wir sehen also, dass auch die großen Diener Gottes solche Erschütterungen ausgesetzt sind. Darum dürfen die Kleineren nicht erstaunt sein, wenn sie auch ihnen zustoßen. Das ist aus dem Buch Philothea Franz von Sales gsi vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Der vierte Teil, das Kapitel 14 und 15.